Das Jingle ist einfach Weltklasse.
Jens hat getanzt.
Jedes Mal.
Jens hat nochmal getanzt.
Ach so,
zum
jedes Mal.
Zum Linkstränenradios. Herzlich willkommen an diesem 13. Februar. Ach nee, ist noch gar nicht. Ist der 1. März.
Aber du fühlst dich wie 13. Februar?
Der 31.12.
Richtig. 1998.
Ja.
Aber damit geht ein tolles Computerspieljahr zu Ende.
Tschüss.
Ja, tschüss zur 515. Sendung.
Uha.
Ich bin jedes Mal wieder überrascht.
Ja?
So wie von dem Jingle.
Da haben wir aber echt manche ausgelassen, oder? Das hatten wir aber
jetzt schon zehnmal. Das hatten wir schon mehrfach, ja. Ich denke, das sollten wir im alten Jahr lassen.
Und dann haben jetzt die ersten Hörerinnen schon abgeschaltet.
Sicherlich.
Hallo.
Das ist ja die hohe Kunst.
Im April war ja unsere 500. Sendung. Da war es sehr kalt.
Es war kalt. Es war sehr schade, aber es war sehr schön. Es war trotzdem sehr schön. Irgendwann kam das Ordnungsamt und die Polizei.
Ja. Ach ja, klar.
Aber es ist jetzt auch keine Geschichte, ne? Mhm.
Naja.
Wir.
Ja.
Das ist keine Geschichte wert.
Leben in einer historischen Woche, nachdem die historische Woche vorher, als Trump seinen Dienst angetreten hat, seinen Behördendienst,
hallo, bin da.
Abgelaufen ist, haben wir sozusagen jetzt eine neue historische Woche.
Ja, aber nicht laut März.
März schon. Ich dachte Januar.
Die Iden des März.
Was hat denn März gesagt?
Es wurden ja viele Witze gemacht.
Ja, weder Skandal noch irgendwas war.
So ganz normal.
Also, er hat doch nicht mit der AfD irgendwas.
Nein.
Also bitte, wer das behauptet, der...
Ne? Zum Beispiel Merkel.
Danke, Merkel. Ja,
ein gewisser Wirtschaftsminister hatte eine Biografie von Angela Merkel auf dem Tisch liegen. Also aber nie drin gelesen, also halt nur liegen.
So symbolisch quasi.
Yes.
Als Appell an die CDU.
Naja, ich weiß nicht, ob man jetzt einen kleinen Appell draus machen muss, aber es war, glaube ich, schon ein Wink mit dem Buchrücken.
Ja, es ist so ambivalent. Also ich fand es auch stark, dass sie das, es war ja eine sehr nüchterne Pressemitteilung, wenn ihr die gelesen.
Im Gegensatz zu ihren sonstigen früheren Auftritten.
Aber man muss ja trotzdem sagen, sie ist trotzdem für allerhand Schandluder auch verantwortlich, den EU-Türkei-Deal zum Beispiel, Menschen sozusagen zurückzuhalten.
Ja, stimmt, von das war
aber egal, es ist, ja.
Aber ja, noch so eine Frage aus dieser Talk-Rubrik. Was antwortest du, wenn Leute behaupten, Merkel hätte die Grenzen aufgemacht damals?
Sie hat sie nicht geschlossen.
Ich würde sagen, Merkel hat im Prinzip gar nichts gemacht.
Ja. Genau.
Und hat dann diese Wir-schaffen-das-Rede gehalten.
Formal hätte, glaube ich, eine Grenzschließung irgendwie möglich sein können oder außer Kraft setzen von irgendwelchen Abkommen. Übereinkommen. Mhm. Aber
Grenzen nicht zu schließen ist ja nicht Grenzen zu öffnen.
Genau, das ist der Spin, der sich seit Jahren hält, ne? Selbst ja. Bei links gelesenen Menschen, die abdriften.
Der Spin des Jahres ist ja jetzt, wie wir vorhin unterhielten, dass also Hitler Sozialist ist. Das ist jetzt im Mainstream angekommen, diese Unterhaltung.
Mhm. Und dass auch quasi alles Sozialismus ist. Die EU zum Beispiel.
Ja. Mhm. Stimmt.
Ja. Also in den USA ist das, glaube ich, ein altbekannter Term quasi, ein altbekanntes Meme. Also Sozialismus ist alles, was für alle gut ist, quasi. Mhm. Krankenversicherung zum Beispiel, ne? Dort ist das quasi ein bekanntes Phänomen, dass man quasi einfach alles als Sozialismus bezeichnet.
Hm.
Und wie wir nun immer wieder feststellen, dass wir in postfaktischen Zeiten leben, kann man einfach, also ungestraft inzwischen alles für als Kommunismus oder Sozialismus verkaufen. Und man kann eben auch weiterhin ungestraft überall behaupten, dass Merkel damals die Grenzen aufgemacht hat. Wie zum Beispiel Sarah Wagenknecht heute früh im Radio.
Ungestraft.
Naja, es ist doch kontrafaktisch,
oder? Wäre gut,
oder
wenn ihr die Zunge abgeschnitten werden würde, wenn sie sowas behauptet.
Genau, das ist auch die einzige Strafe, die ich kenne.
Deswegen hast du sehr viel stille Freunde.
Ja. Nee, aber man könnte ja zum Beispiel mal kritisch zurückfragen als Moderatorin.
Ja.
Nein.
Ja, das mit denen.
Ich meine, wir neigen auch nicht zu kritischen Rückfragen in unserer Sendung hier.
Wir haben aber auch selten
aber
Leute
ja auch
da,
nicht bei
die
aktuell.
Sagen, die Grenzen sind offen.
Merkel hat die Grenzen aufgemacht.
Ja.
Ja.
Okay, jetzt sind wir bei Angela Merkel festgehangen.
Oder Hitler war Sozialist, meinetwegen.
Alice Weidel war...
Sozialistin.
Ja, das war so ein Schild in Halle. Da war ich letzte Woche beim Protest.
Aha.
Gegen den AfD-Wahlkampfauftakt, wo wieder der Genosse Musk zugeschalten war. Hat man draußen nicht gehört, aber...
Hoi.
Nee.
Ja.
Der Bürokrat.
Endlich wieder der, Sturz.
Ja, Kofferträger. Auf, was?
Was?
Ja.
Stolz.
Und dann diese Woche fließt alles dahin, ne?
Ja.
Es geht ganz schön was ab.
Der Bundestag hat echt schon noch ein ganz schönes Kompendium, ne? Es ist so ein bisschen untergegangen, das Gewaltschutzgesetz.
Kompendium?
Ist beerdigt worden. Es ging heute, gestern, ums AfD-Verbot, was schön wegvertagt wurde und damit gestorben ist. Und es ging um die große Migrationsdebatte.
Ist das damit gestorben?
Ja,
das sind die Ausschüsse verwiesen, oder?
In den Innenausschuss, aber es gibt wohl nicht genug. Es verfängt einfach nicht. Es sind nicht genug Unterstützende. Für den Antrag
wenn's dann,
von Wander
wenn es dann nochmal zur Abstimmung kommt.
Ja,
genau. Es gab ja zwei Anträge. Wie ist das einzuschätzen? Ist das gut, wenn man zwei Anträge zum gleichen Thema macht, die sie quasi konkurrieren? Oder?
Das waren, also ich glaube, es wurde immer gesagt, der Wanderwitz-Antrag ist der weitergehende. Aber ist ja egal, es wurden ja offensichtlich beide wegmoderiert.
Der zweite von Renate Künast.
Ja, genau.
At all. Wie sagt man?
At all, ja.
At all.
Eine wissenschaftliche Anmerkung. At all.
Genau.
Yes.
Aber man kann ja nochmal sagen, März 5-Punkte-Plan, Zurückschiebung an den Grenzen, dauerhafte Grenzkontrollen, Inhaftierung von Ausreisepflichtigen, Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien. Ein Paket des Gruselns. Am Mittwoch wurde der Entschließungsantrag dazu angenommen im Bundestag. Der hat aber keine rechtlich bindende Wirkung. Diese Debatte war heute. Mhm. Und ich frage mich, aber das ist so eine Formalie, warum so ein Gesetz so schnell zur Abstimmung kommt. Die Parlamente, die ich kenne, da dreht das erstmal 20 Runden.
Ja, das war aber schon die x-te Lesung.
Ja?
Ach, zweite oder so.
Das ist ein altes Gesetz.
Aber es war trotzdem schon die zweite.
Naja, die sind also einfach schneller.
Heute wurde über die zweite und die dritte Lesung zusammen abgestimmt.
Ah, die können das zusammenheften, okay.
Aber es gab trotzdem schon mal eine erste. Aber es geht, also Dinge gehen ja auch manchmal schnell.
Wann war die erste?
Das kann ich jetzt nicht auswendig.
In der Ausschüsse? Keine Ahnung,
wie das funktioniert. Egal, ja, genau, das ist ja Special Interest, ja.
Yes.
Aber, wisst ihr das, Mittwoch ging es 368 zu
ja, nee,
300x aus.
No?
Und heute?
Naja, 338 dafür und 350 dagegen.
12 Stimmen Differenz. Und es hätte noch eine absolute Mehrheit gebraucht.
Wer so ist.
Also 50% plus x. Nicht einfach die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Naja, 351 wäre es gewesen wahrscheinlich.
Ja.
Oder was?
Sowas, genau.
Klingt gut.
Wie habt ihr euch am Mittwoch gefühlt?
Normal.
War ja so eine Welle der Empörung.
Ja, aber was willst du erwarten? Also,
ja.
Schau, meine Erwartungshaltung gegenüber Friedrich Merz ist minus 1000. Deswegen, ja.
Ja.
Der kann nicht, drunter kann man nicht.
Und naja, vielleicht so eine halbe Überleitung. Es gibt ja lauter Dammbrüche schon eher auf den weniger wichtigen Ebenen in Kommunalparlamenten.
Ja.
Und dann ist das jetzt das Sahnehäubchen. Ne? Wobei in Thüringen, weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, gab es ja jetzt auch so eine Debatte um den Landtagspräsidenten von der AfD. Der ist nicht durchgekommen, obwohl es da um die Wahl der Verfassungsrichterin geht im Hintergrund als Deal. Ne? Weil die AfD im Thüringer Landtag eine
Sperrminorität
hat.
Die
genau.
Erste, ne? Ja. War heute oder gestern.
Ja,
heute?
Aber da ist dieser Deal geplatzt quasi. Ist halt so.
Ja.
Ne? Ja.
Es bleiben goldene Zeiten, deswegen.
Es sind ja auch die goldenen 20er.
Deswegen haben wir nochmal, wer die letzte Sendung gehört hat, wird wissen, was kommt. Aber wir haben Chronik LE eingeladen, beziehungsweise Steven Hummel, der jetzt wahrscheinlich soeben die heiligen Räumlichkeiten Radio Blau betreten hat, um über die neue Broschüre von Chronik LE, die Leipziger Zustände, mit uns zu sprechen. Ne?
Und darin geht es unter anderem, und das werden wir gleich vertiefen, auch über kommunale Brandmauern oder das Agieren der AfD. Ne? So, das war die Brücke.
Im Brückenbau sind wir ja fast unerreicht.
Brücken einreißen, Bäume abhauen.
Ein Kandidat zur Bundestagswahl in Dresden.
Ja.
hat auf seinem Plakat groß Brückenbauer draufstehen. Und das Witzige ist so ein bisschen, dass er auch Diplom-Bauingenieur ist. So. Mhm. Das fand ich ein bisschen geistreich. Ich sage jetzt weder den Namen noch die Partei.
Ja.
Doch, die Partei habe ich schon gesagt, ne?
Ja. Nee. Hm?
Jetzt halten die Brücken in Dresden ja alle gar nicht so überzeugend lange.
Stimmt, dann müsste man ihn nicht wählen, damit er Bauingenieur in Dresden mit den Brücken. Könnte man auch schlussfolgern.
Ah.
Damit er wieder Zeit hat.
Ja.
Ja.
Ja, stimmt, natürlich.
Toll.
Mhm. Hm.
Ich weiß überhaupt nicht, ob man gerade als Brückenbauer in Dresden werben sollte.
Nee, ja.
Gut, das, wir müssen ja von hier aus keine Ratschläge.
Nee, die haben genug mit sich zu tun.
Schütten. Ne?
Richtig. Also nach der Werbung reden wir über die neueste Ausgabe der Leipziger Zustände, wie wir vor zwei Wochen verzweifelt versucht haben. Und uns dann mit einem kurzen Ritt durch die Broschüre über Wasser gehalten haben.
Das war jetzt wirklich auch jetzt das vorletzte Mal, dass wir hier nochmal rumjammern, dass das schon letzte Woche, letzte Sendung nicht geklappt hat. Naja.
In diesem Zusammenhang kommen wir zur Werbung.
Bitte?
Und machen
Werbung.
Dinge. In Form von Musik. Wir gucken, ob das geht. Burn the flag away. I'll make it burn harder. Live like yesterday. Ja, das war die ersten anderthalb Minuten Wick Bambix Solo und dann kam ein Touchfinger
in Touchfinger,
den Weg. Der berühmte LDR-Touchfinger.
Ja, wir kennen ihn alle. Und hat auf einmal Lena Sturfaktor ausgewählt.
Ja, jetzt haben wir Lena Sturfaktor schon weg. Die hat ein neues Album gebaut. Findet man bei Bandcamp. Da kann man eine Spende abdrücken. Oder im Notfall zum mal reinhören bei Spotify.
Ich muss gerade an Suki denken, die ist gerade in die Linke eingetreten. Aber das sagt man eigentlich nicht im Radio, ne?
Nö.
Gut. Verstehe ich jetzt nicht den Hinweis.
Telefonstreich.
Was? Ja. Man hörte den Titel Streichholz trifft Benzin von Lena Sturfaktor.
Genau. Und wir haben jetzt Steven im Studio und wollen über die neue Broschüre von Chronicle sprechen, Leipziger Zustände. Aber erlaubt mir zuerst die Frage zu stellen, wie es dir am Mittwoch ging. Am Mittwoch war die Bundestagsdebatte und Entscheidung über das Migrationspaket der CDU. Und du beschäftigst dich ja auch in anderen Rollen mit AfD-Kooperationen auf kommunaler Ebene. Wie hast du das empfunden? Entschuldigung.
Zwiegespalten. Ich war an dem Tag abends bei einer Veranstaltung, deswegen habe ich das gar nicht live mitbekommen, sondern erst im Nachhinein, was dann tatsächlich passiert ist und wie tatsächlich abgestimmt wurde. Das ist ja immer so eine Ambivalenz. Man denkt irgendwie, das kann ja eigentlich nicht so passieren. Niemand kann das ernsthaft jetzt so vorantreiben. Und dann passiert es genau so, wie es ja eigentlich sehenden Auges genau abzusehen war. Es hat mich trotzdem so ein bisschen überrascht. Und andererseits natürlich auch gar nicht, weil das genau ja voraussehbar war, dass genau das passiert, dass Merz genau diesen Kurs fährt. Der hat das vorher öffentlich angekündigt. Es ist genau das passiert, was viele Leute vorher kritisiert haben und befürchtet haben. Deswegen... Genau, war ich danach so ein bisschen ernüchtert. Ich glaube tatsächlich, das ist was in der gesamtgesellschaftlichen Debatte verschiebt oder verschoben hat. Und das werden wir jetzt ja auch noch die nächsten Wochen sehen. Und ich bin gespannt, was das für Auswirkungen auf die Bundestagswahl haben wird. Merz kalkuliert ja damit, oder die CDU und die Union kalkulieren ja damit, dass sie dadurch Stimmen gewinnen werden. Ich bin mir nicht so sicher, ob das Kalkül aufgeht.
Hm. Ja, zumindest das erste Mal in Deutschland, oder?
Ja.
Ja, Kretschmer verwies ja immer auf die... Oh Gott, waren das die Schwedendemokraten oder wie hießen die? Die hat immer gesagt, es hat ja in Schweden funktioniert, dass eine konservative Partei erfolgreich Stimmen abgraben kann. Aber das ist halt auch das einzigste Beispiel offensichtlich, was immer gewählt wird.
Richtig. Ja, und international würde ich sagen, gibt es eher sehr viele andere Beispiele, dass die konservativen Parteien dann sehr viel kleiner werden, verschwinden, erodieren. Mhm. Und eher das Gegenteil passiert von dem, was eigentlich das Ziel ist.
Ja, aber Schweden.
Aber ja, Dänemark? Ein Gegenbeispiel.
Ja, genau. Aber back to the Broschüre.
Bonjour.
Du bist Teil von Chronicle. Stimmt. Ob du was fragen willst?
Nee, ich, ach so, ich gucke gespannt zu dir.
Ach so, genau. Vielleicht machen wir so das nochmal für Dummies irgendwie. die Geschichte von Chronicle. Genau. Naja, man kann immer nicht voraussetzen, dass alle Leute alles wissen. Ne,
oder
alles
da ist man ja nicht können. Gleich Dummy.
Chronicle gibt es schon seit 2007.
2007, 2008, genau, in dem Gründungszeitraum ungefähr.
Und hat sich gegründet als Dokumentationsprojekt und hat sich weiterentwickelt oder steht jetzt wo? Oder genau, was ist das Ziel?
Na, die Ausgangslage war damals, dass es rechte Vorfälle, rechte Gewalt, neonazistische Aktivitäten gab, vor allen Dingen im Leipziger Osten, aber natürlich nicht nur da. Und die von der Öffentlichkeit, aber auch von der regionalen Presse nicht adäquat eingeordnet wurden und nicht als das benannt wurden, was es war. Ne? Rechte Gewalt, Neonazi-Gewalt und eben Aktivitäten von denen. Da wurde unter anderem aus dem Kontext vom Ladenschlussbündnis gedacht, es braucht da irgendwie eine andere Öffentlichkeit, eine andere Sichtbarkeit. Und genau, die Dokumentationsplattform ins Leben gerufen. Und genau, jetzt gibt es die seit 2007, 2008 ungefähr. Ich bin jetzt noch nicht so lange dabei, also das heißt so lange, ich bin seit ungefähr 10 Jahren mache ich jetzt mit, aber noch nicht vom Gründungszeitraum an. Und die Idee ist so ein bisschen zu zeigen, was es eigentlich hier in der Region gibt an Diskriminierung, an rechten Strukturen, an rechten Vorfällen. Leipzig trägt ja manchmal so ein bisschen so ein Image von so einer weltoffenen, liberalen Stadt vor sich her, wo es sowas vermeintlich gar nicht gäbe. Und wenn man einen Blick in unsere Chronik wirft, sieht man sehr deutlich, dass es genau solche Vorfälle auch hier in der Stadt gibt, aber natürlich auch in den beiden umliegenden Landkreisen, die wir auch so im Blick haben. Wir haben so eine relativ große Spannweite, also Sticker-Schmierereien dokumentieren wir bei uns, aber auch so rechtes Demonstrationsgeschehen, körperliche, verbale Angriffe. Das ist so ein bisschen das Spektrum, mit dem wir uns beschäftigen. Es gibt eine sehr umfangreiche Chronik bei uns auf der Webseite, die kann man dann auch so ein bisschen filtern und zum Beispiel gucken, was ist in dem Stadtviertel, wo ich lebe oder in der Kommune, wo ich unterwegs bin und arbeite, was ist denn da los oder in dem Phänomenbereich, beispielsweise Rassismus, was gibt es denn da hier in der Region? Das kann ich mir alles angucken bei uns auf der Webseite.
Und das heißt, ihr habt überall in den Stadtteilen freiwillige ReporterInnen, die ganze Nacht durch die Stadt laufen und gucken, was passiert oder wie funktioniert das?
Ja, wir sind tatsächlich darauf angewiesen, dass uns Leute Sachen melden, weil wir können ja gar nicht alles alleine mitkriegen. Wir sind ja nicht überall gleichzeitig. Und das ist tatsächlich der Fall, dass uns Leute, die im Stadtviertel wohnen, dort arbeiten, dort unterwegs sind, dass die uns ihre alltäglichen Begegnungen, ihre alltäglichen Sichtungen schildern. Wir versuchen dann Rücksprache zu halten, das zu verifizieren, lassen uns zum Beispiel bei Stickern und Graffitis Fotos schicken oder genau gucken, was es noch für andere Quellen möglicherweise zu so einem Vorfall gibt und tragen das dann nach so einem Vier-Augen-Prinzip bei uns in die Chronik ein. Wir bekommen ungefähr alle 1-2 Tage eine Ereignismeldung und haben über das Jahr verteilt in den letzten Jahren immer 500-600 Meldungen, die wir auf unserer Website dokumentieren. Also eine immense Anzahl einfach. Genau, das dauert also auch manchmal eine Weile, weil wir sind tatsächlich ein ehrenamtliches Dokumentationsprojekt, da dauert es manchmal auch eine Weile, bis wir was antworten. Genau, wir sind aber bemüht, alles, was uns Leute tatsächlich melden, was uns Leute schicken, all das auch mit in die Chronik einzuarbeiten, weil das ist tatsächlich eine sehr wesentliche und wichtige Quelle. Und bei uns ist auch der Unterschied zu so staatlichen Behörden, zu Ermittlungsbehörden, dass bei uns die Betroffenenperspektive im Mittelpunkt und im Vordergrund steht. Das heißt, wenn Leute sagen, sie haben das so und so erlebt oder sie würden das zum Beispiel als rassistisch einordnen, dann zählt das für uns und nicht im Zweifel das Ermittlungsergebnis der Polizei, die vielleicht gar keinen Täter oder Täterin ermitteln können, sondern genau das, was die Betroffenen sagen, wie sie das einschätzen, das ist der Ausgangspunkt.
Ja, vielleicht nochmal zur Plattform, bevor wir zur Broschüre wechseln. Also erhebliche Zahlen, 500 bis 600 Ereignisse jedes Jahr. Kann man jetzt, glaube ich, nicht viel mit anfangen erstmal, weil es ja keinen Anspruch auf Vollständigkeit gibt oder so. Deswegen kann man jetzt wahrscheinlich schwer vergleichen, so im Sinne von, dieses Jahr war es schlimmer als vor 2 Jahren oder irgendwie sowas. Das gibt das wahrscheinlich nicht her, aber nach so 16 Jahren Dokumentation von Ereignissen, was ist der Impetus dieser Sisyphus-Arbeit? Also, ich erinnere mich, dass es auch ein bisschen ermüdend ist, diese Ereignisse zu recherchieren, zu dokumentieren, zu veröffentlichen und so weiter. Frage mich quasi, wofür Warum macht man es?
ja, das ist eine gute Frage. Wir wollen mit dem, was wir da dokumentieren, was bereitstellen. Das heißt, dass andere Leute damit arbeiten können, dass andere Leute das nutzen. Und tatsächlich merken wir, dass Leute zum Beispiel in ihrem Stadtteil gucken, was ist denn hier los, und das für ihre Stadtteilinitiative, Bürgerinitiative benutzen, und so ein bisschen als Ausgangslage und so eine Situationseinschätzung. Oder aber, dass das auch Journalistinnen nutzen, jüngst zum Beispiel bei der Berichterstattung der LVZ um die Vorfälle, die es im Lene-Vogt-Park gab. Da wird auch auf unsere Recherche, unsere Dokumentation und auch so ein bisschen auf unsere Einschätzung zurückgegriffen. Oder aber auch Politikerinnen nutzen das, genau, also tatsächlich verschiedene Zielgruppen, die mit dem, was wir dokumentieren und dem, wie man das eben filtern kann bei uns auf der Webseite, das für ihre Zwecke nutzen. Wir versuchen das so ein bisschen bereitzustellen, so ein bisschen aufzuarbeiten, sichtbar zu machen, aber Gegenstrategien zu entwickeln und dann tatsächlich auch vielleicht auch eine Gegenwehr, das müssen ja Leute nochmal selber machen, das ist nochmal der nächste Schritt, aber wir versuchen so einen Anteil daran zu haben und so eine Grundlage zu liefern, und da lässt sich, glaube ich, auch die Broschüre so ein bisschen einordnen, als nochmal so Analyserahmen, wo wir versuchen, das so ein bisschen zu systematisieren, weil du hast es ja gerade gesagt, 500, 600 Ereignisse, die wir im Jahr bei uns auf der Website dokumentieren, das kann ja niemand am Stück durchlesen und dann noch sinnvoll durchsehen. Deswegen versuchen wir in der Broschüre, das nochmal so ein bisschen nach Themen aufzuclustern und genau, so ein bisschen einzuordnen.
Das ist eine gute Brücke. Nicht nur die Broschüre, aber zu der kommen wir jetzt. Ihr stellt auch ab und an sozusagen so Analysen nach Wahlen und so weiter zur Verfügung. Und deutsche Zustände, Leipziger Zustände ist sozusagen so ein regelmäßiges Werk. Ich glaube, das wirklich auch anerkannt ist, das nehme ich so wahr, auch in anderen Zusammenhängen sozusagen als das Analyseinstrument, was es für Leipzig und Umgebung gibt. Ne? Jetzt ist die wievielte Ausgabe erschienen?
Die 9. gerade.
Die 9, genau. Was ich weiß nicht, wie wir jetzt vorgehen, ob wir uns durch die Kapitel hangeln. Was ist vielleicht anders im Vergleich zu der vorigen? Kannst du das sagen? Also AfD und Wahlen stehen natürlich stark im Fokus.
Genau, das nimmt nochmal mehr Platz ein als in den letzten Ausgaben, weil ja 2024 wurde ja manchmal auch als so Superwahljahr bezeichnet. Da gab es hier in der Region einerseits die Kommunalwahlen, wo unter anderem der Stadtrat in Leipzig, aber auch die Kreistage und dann entsprechend die Städte und Gemeinde in den Landkreisen Stadträte und Gemeinderäte neu gewählt wurden. Es gab die Europawahl, da haben wir uns jetzt nicht so besonders mit beschäftigt, aber dann auch nochmal die Landtagswahl. Und wir haben versucht, das so ein bisschen einzuordnen, also nochmal zu gucken, wie sind denn die Wahlergebnisse, wer konkret wurde denn zum Beispiel bei der extremen Rechten gewählt, was gibt es da auch für Zugewinne, wo sind zum Beispiel auch Plätze unbesetzt geblieben, also sowas tatsächlich im Detail hier für die Region anzugucken, weil es aus unserer Sicht sowas noch nicht gibt. Es gibt zwar immer so Meta-Analysen, wie verschieben sich die politischen Verhältnisse insgesamt, aber tatsächlich nochmal ins Lokale den Blick zu lenken und da zu gucken, wie sich das entwickelt und gestaltet, das ist so ein bisschen unser Fokus, und deswegen gibt es auch mehrere Artikel, die sich mit den Wahlen, mit den Parteien, immer mit Fokus extreme Rechte, die sich damit so ein bisschen beschäftigen. Das ist vielleicht ein Unterschied. Und vielleicht auch noch so als kleiner Einblick, wir haben natürlich immer die Diskussion, wie lang kann und soll denn eigentlich so eine Broschüre werden? Wir nehmen uns jedes Mal vor, es muss auf jeden Fall kürzer werden, weil irgendjemand muss das ja auch schreiben, irgendjemand muss das redaktionell betreuen. Dann sind die Druckkosten ja auch nicht gerade gesunken, sondern größer geworden. Und wie immer ist es aber, wird es immer länger, als man am Anfang denkt. Und wir hatten uns vorgenommen, irgendwann mal eigentlich unter 100 Seiten zu kommen. Jetzt sind wir bei 112. Ich finde, das ist noch verschmerzbar. Und genau, da kommen aber genau ganz viele verschiedene Themen zur Sprache. Und es gibt genau zu verschiedenen Sachen so ein bisschen den Versuch des Einblicks.
Aber wie kommt ihr dann sozusagen im Rahmen der Redaktion so quasi auf das, was am Ende dann da drin steht? Also jetzt als Beispiel, was wir vorhin direkt hatten, es gibt einen Beitrag über, nicht über, sondern von Dimitri Kapitelmann über eine ostdeutsche Jugend, weil es geht in dem Fall um Leipzig-Grünau. Aber da gab es jetzt ja vermutlich keinen aktuellen Vorfall, der jetzt sozusagen erklärt, warum Leipzig-Grünau da drin ist. Also wie steckt ihr eure Köpfe da zusammen? Wie kommt es zu den Beiträgen?
Na, am Anfang machen wir immer so ein relativ großes Brainstorming, überlegen nochmal, was war jetzt eigentlich in den vergangenen, zu dem Zeitpunkt, wo wir das machen, ist das anderthalb Jahre her, seit der Veröffentlichung der letzten Zustände, was war seitdem wichtig, was ist seitdem passiert, was passiert jetzt voraussichtlich auch noch in den nächsten Monaten, was für Themenschwerpunkte gibt es, die wir eigentlich beleuchten müssten. Das zum einen, also wir überlegen selbst, und zum anderen versuchen wir auch schon nochmal rumzufragen und bei Initiativen, Gruppen, also so Zivilgesellschaft und so weiter, so ein bisschen abzuklopfen, was liegt denn euch gerade auf dem Herzen, was findet ihr wichtig, was wäre sozusagen dran, nochmal irgendwie spezieller oder näher zu beleuchten. Es gibt ja auch ganz viele externe Autoren, zum Beispiel von der AG vom Roten Stern gibt es einen Beitrag, es gibt vom NDK in Wurzen einen Beitrag, also genau, tatsächlich auch ja Player hier in der Region, die aus ihrer eigenen Perspektive so ein paar Sachen beisteuern. Manche Beiträge, die tun sich dann tatsächlich so ein bisschen zufällig auf. Also der Beitrag von Dimitri Kapitelmann, den du angesprochen hast, der wurde schon mal woanders veröffentlicht und den fanden wir aber passend aufgrund der lokalen Perspektive, die es eben ist. Ne? Es geht, wie du gesagt hast, um so ein Aufwachsen in Leipzig-Grünau in den 90ern und so eine Situationsbeschreibung, wie sich das für ihn angeführt hat. Und ich finde, das ist so eine sehr gelungene Beschreibung und dann haben wir gesagt, okay, wir fragen einfach mal an, ob wir den Beitrag nochmal abdrucken können bei uns in der Broschüre, weil der erreicht, glaube ich, hier nochmal eine andere Leserinschaft als da, wo er bisher abgedruckt wurde. Aber genau, das ist eher die Ausnahme, dass wir so einen Beitrag nochmal verwenden.
Mhm. Ja, interessanter Artikel, erklärt auch einiges an Kontinuitäten, ne? Also der Hass ist nicht weg. Ich glaube, den Satz habe ich im Hinterkopf behalten aus dem Artikel, genau. Und unabhängig davon gibt es ergeben sich ja Schwerpunkte auch von selber. Ich erinnere, also es gibt ja quasi die Broschüre, die sich relativ intensiv dann mit Legida befestigt hat, sagt man ja so. oder jetzt die letzte dann mit den Corona-Protesten oder so. Ne? Ja. Hier hat man jetzt die AfD und die Wahlen. Genau. Was sind andere Schwerpunkte?
Also neben diesem Kapitel zu Wahlen und Parteien gibt es eins zu rechten Strukturen und Alltagskultur. Da haben wir versucht, alles so ein bisschen reinzupacken, was eben nicht so ganz klassische Parteien sind, aber eben auch so eine so verschiedene rechte Organisationsformen, rechte Strukturen, die hier für die Region wichtig sind. Es gibt da zum Beispiel einen Artikel zu Lok, da hatten wir auch in den vergangenen Broschüren ab und zu mal einen Artikel drin. Das trifft sozusagen sehr gut, was du gerade gesagt hast mit den Kontinuitäten, weil bei Lok gibt es einfach eine Kontinuität von einer extrem rechten Fanszene. Natürlich sind nicht alle Fans von Lok der extrem rechten zuzuordnen, das ist vielleicht auch nochmal wichtig an der Stelle zu sagen, aber gibt einfach so eine Kontinuität von neonazistischen, extrem rechten Fans, würde ich sagen, teilweise auch eine Dominanz im Stadion oder im öffentlichen Auftreten haben und das versuchen wir zum Beispiel so ein bisschen mit zu beleuchten. In dem Kapitel gibt es auch noch einen Artikel zum Dritten Weg, der ist zwar formal auch eine Partei, aber wenn man sich das so inhaltlich nochmal anguckt, wie der auch auftritt und wie der zur Wahlen antritt oder eben auch nicht antritt, würde ich also immer sagen, der Dritte Weg nutzt das Parteienprivileg, weil das eine Partei viel schwerer ist zu verbieten. Deswegen haben wir den aber nicht in das Kapitel zu den Wahlen und Parteien angeordnet, sondern eher zu diesen rechten Strukturen und Alltagskultur. Und auch nochmal immer mit so einem lokalen Blick besonders, weil der Dritte Weg ja vor allen Dingen im Leipziger Osten, also in Paunsdorf, sehr aktiv ist. Da Büros von so Jugend- und Streetwork attackiert, angreift. Also da gibt es so großflächige Schmierereien, Plakataktionen an den Büros. Teilweise werden auch so Sachen zerstört, beziehungsweise an so einem Mitmachgarten. Genau, das lässt sich alles so dem Dritten Weg, beziehungsweise im Umfeld des Dritten Weges zuordnen, beziehungsweise in Taucha, der Kleinstadt in Nordsachsen, da ist der Dritte Weg auch recht aktiv und das versuchen wir zum Beispiel so ein bisschen zu beleuchten in dem Kapitel und genau mit so einem regionalen Fokus das aufzumachen. Genau, und dann gibt es noch ein Kapitel zu Queerfeindlichkeit und Antifeminismus, eins zu Rassismus, eins zu Antisemitismus seit dem 7. Oktober und eins, was so ein bisschen unsere Arbeit versucht so zu reflektieren zu Dokumentation und Praxis, haben wir das genannt.
Mhm. Genau, also so beim drüber gucken fiel mir vor allem Queerfeindlichkeit und Antifeminismus und Antisemitismus und 7. Oktober als sozusagen schon so aktuelle Erscheinungen auf. Mhm. Vielleicht können wir kurz über Queerfeindlichkeit sprechen. Ich komme auch gerade aus Dresden aus einem Vernetzungstreffen, weil die Akteure sich natürlich jetzt auf die neue CSD-Saison vorbereiten. Und da ist ja tatsächlich im letzten Jahr erfreulicherweise sowohl ein Aufwuchs von CSDs, vor allem in kleinen Orten in Sachsen, zu erleben, aber sozusagen auch ein durch die Decke gehen von rechten Mobilisierungen. Und das versucht ihr so abzubilden eigentlich, ne, in dem Kapitel.
Genau. Also ich würde sagen, so Queerfeindlichkeit, Antifeminismus ist ja so eine Brückenideologie, die als so eine Schnittstelle funktioniert. Die extreme Rechte teilt da eine Ideologie, die es auch bei Konservativen, bei Christlichen und so anderen Netzwerken, Milieus gibt. Und da finden die einfach recht gut zusammen an der einen oder anderen Stelle. Das heißt, die Vorstellung von so einer heterosexuellen Kleinfamilie, also Mutter, Vater, zwei oder mehr Kinder. Und was anderes gibt es da gar nicht. Da kommt ja sowas wie alleinerziehende Personen, queere Personen, andere Lebens- und Liebesrealitäten, die kommen da ja gar nicht vor in so einer Erzählung der extremen Rechten. Beispielsweise im Wahlprogramm der AfD sieht man das relativ deutlich. Das verbindet einfach so verschiedene Milieus und verschiedene Menschen miteinander. Und du hast es gerade schon angesprochen, das ist sehr deutlich bei den CSDs geworden. Und ich fand da mehrere Sachen spannend. Es gab ja diesen ersten großen Gegenprotest gegen den CSD in Bautzen, wo auch so ein medialer politischer Aufschrei dann durch die Gegend gegangen ist. Und dann auch die Überlegung, okay, was machen wir eigentlich mit den CSDs, die jetzt danach stattfinden. Da gab es ja noch hier in der Region, in Leipzig und auch in Wurzen beispielsweise CSDs, wo es auch neonazistische Gegenaktivitäten gab. Die Kräfteverhältnisse stellen sich natürlich je nach Ort nochmal ganz anders dar. Also in Leipzig ist der CSD riesig, da sind Zehntausende Teilnehmende. Da ist so eine Neonazi-Demonstration, wo ja ungefähr 400 Personen, die sich aber auch nur im Hauptbahnhof aufhalten durften aufgrund der Polizeimaßnahmen in so einem Kessel, die ja in dem Sinne keine richtige Außenwirkung hatten und auch nicht gegen den CSD auf der Straße protestieren konnten. Das ist was ganz anderes als beispielsweise in Wurzen, wo auch ein paar hundert Leute auf der Straße waren, wo aber sozusagen der Anteil der Neonazis im Verhältnis nochmal genau anders ist und auch die Bedrohungslage und auch so die Sichtbarkeit zum Beispiel von queeren Leben ja nochmal was anderes ist. Und das versuchen wir so ein bisschen einzuordnen und in den Blick zu nehmen und so ein bisschen zu beschreiben, beispielsweise wie sich dieser Gegenprotest gegen die CSDs, dieser queerfeindliche Protest, wie der sich äußert. Und spannend war ja auch, dass beispielsweise in Leipzig sehr, sehr junge Neonazis an diesem Protest teilgenommen haben. Also sehr viele unter 18-Jährige, mehr als die Hälfte der Teilnehmenden von diesem Gegenprotest oder von diesem gekesselten Gegenprotest und teilweise auch ein paar, das waren einige wenige Personen unter 14 Jahren. Und wenn man sich das angeguckt hat, stellt sich ja schon die Frage, okay, was motiviert die jetzt eigentlich so ganz neu oder was heißt neu, aber was motiviert die jetzt als so sehr junge Person auf die Straße zu gehen und gegen den CSD zu protestieren? Also irgendwas ideologisch-inhaltliches steckt da ja dahinter, würde ich sagen. Und genauso Queerfeindlichkeit scheint da schon so ein sehr zentraler Moment zu sein, der sehr wichtig für die extreme Rechte ist. Und genau in dem Kapitel gibt es aber auch noch andere Themen, wie gesagt, auch von einer AG vom Roten Stern, ein Artikel, wo es auch um verschiedene Lebensrealitäten, sage ich jetzt mal, im Fußball geht und um so Spielrechte, die Tieren-Personen erteilt wurden bzw. nicht erteilt wurden und wie sich die entsprechende Sektion im Stern das erkämpft hat oder erkämpfen musste, dass alle Personen, die aufgestellt waren, auch spielen durften. Und es gibt auch noch einen Überblick über Femizide in Leipzig, der maßgeblich auf der Recherche von Keine Mehr basiert, den wir nochmal aktualisiert und ergänzt haben, um die aktuellen Fälle, die es in der Online-Chronik von Keine Mehr noch nicht gab.
Ich bin vorhin an dem Wortwitz hängen geblieben, queerfeindlicher Protest auf dem Abstellgleis. Mhm. Jetzt habe ich es, ohne zu lesen, verstanden.
Das ist doch schön.
Genau, und vielleicht Spoiler jetzt nochmal zu den CSDs zurück. So die Diskussion, die ich heute geführt habe, weil das so aktuell war, war auch der Befund, dass die Mobilisierenden und die Neonazis besonders jung sind und dass aber die Gefahr besteht, dass in diesem Jahr der Organisationsgrad höher geworden ist. Also die Revolten, die sogenannten Revoltengruppen, die ja auch am letzten Wochenende in Chemnitz für einen Übergriff auf ein linkes oder eine Bar verantwortlich waren. Es besteht sozusagen die Befürchtung, dass die Organisierung dieses Jahr noch besser funktioniert, weil einfach sozusagen Leute sich darum gekümmert haben. Aber das ist Zukunftsmusik, das kann man mal
genau. Aber ich glaube,
extra betrachten.
Ich glaube, es ist total wichtig, das im Blick zu behalten und die CSDs in der Region auch zu unterstützen. Also zu denen hinzugehen und nicht nur zu gucken, nur weil da Nazis sind, gehe ich dahin, sondern tatsächlich auch zu gucken, wo ist denn der CSD hier um die Ecke oder in meiner Stadt und den einfach zu unterstützen, weil das, glaube ich, total wertvoll ist. Richtig. Das möglicherweise auch nicht nur in der Großstadt zu machen, sondern auch in der nächstgelegenen Kleinstadt.
Mhm. Ja.
Es gibt ein Kapitel zu einer geplanten Polizeistation in der Eisenbahnstraße. Warum gibt es ein Kapitel zu einer Polizeistation und warum ist das im Kapitel Rassismus?
Na, weil das, weil die Polizeistation auf der Eisenbahnstraße errichtet werden soll. und es rings um die Eisenbahnstraße ja tatsächlich so rassistische Diskurse gibt als vermeintlich gefährlichste, kriminellste Straße Deutschlands. Da gibt es ja diverse Boulevard-Medien, die es behauptet haben, beziehungsweise auch so TV-Dokus, die dann durch die Straße führen und ich weiß auch nicht, so einen gefährlichen Charme vermitteln, also so eine Gleichzeitigkeit, die da vor Ort anscheinend herrscht für die Macherinnen von solchen Dokus. Und die Eisenbahnstraße war ja auch lange Waffenverbotszone. Da kennt sich Jule vermutlich besser aus als ich und kann da ganz viel dazu erzählen.
Ist es noch formal.
Ist es noch formal, ja. Achso, stimmt.
Bis die Polizeistation eröffnet.
Ach so.
Dann darf man wieder bewaffnet.
Dann darf man wieder bewaffnet, ja. Ist absurd.
Genau, und es gab ja jetzt schon, also es gab ja einen Polizeiposten auf der Eisenbahnstraße, im Büro, der musste dann ausziehen. Und jetzt gibt es den Versuch, an der ehemaligen Sparkasse, Hermann-Liebmann-Straße, Eisenbahnstraße, da einen neuen Polizeiposten hinzumachen. Da gab es auch Versuche dagegen zu mobilisieren. Und die Frage ist jetzt genau, kommt dieser Polizeiposten eigentlich und wofür ist er eigentlich da? Die Frage stellt sich ja tatsächlich. Dient der zur Sicherheit der Menschen im Stadtviertel? Oder dient er eher zur
Repression? Die Frage kann man bei jedem Polizeiposten stellen. Mhm.
Genau, und ich glaube, eine relevante Anzahl im Stadtviertel nimmt es nicht als eine Erhöhung von Sicherheit wahr, sondern verbindet die Polizei mit rassistischen Kontrollen, mit einer Gängelung und so weiter und so fort. Genau, und nicht als Sicherheitszugewinn. Mhm.
Er soll tatsächlich in diesem Jahr jetzt entstehen, ne? Und absurderweise wurde vor ein paar Jahren nach der Evaluation, aber das müssen wir jetzt auch nicht vertiefen, die Abschaffung der Waffenverbotszone an die Errichtung dieses Polizeipostens geknüpft, was schon zeigt, so Quatsch. Ne? Es wurde eigentlich befunden, die Waffenverbotszone ist Quatsch und ist nicht akzeptiert und bringt nichts. Aber trotzdem muss dieses Ding errichtet werden und wird wohl dieses Jahr. Kommen wir vielleicht zum Ende hin. Zum Kapitel Antisemitismus. Wir haben uns auch letztes Mal schon so ein bisschen gefragt, es ist ein wichtiges Thema. Es gibt, oder wurde jetzt auch gerade wieder daran erinnert, am 27.01. immer zu diesen Jahrestagen, dass Antisemitismus Hochkonjunktur hat oder antisemitische Vorfälle in Deutschland schon massiv gestiegen sind, auch nach dem Massaker der Hamas an Menschen in Israel, Israelis, Jüdinnen und Juden. Ihr widmet dem jetzt ein ganzes Kapitel. Mit einer bestimmten Herangehensweise kann man ja sagen. Ne? Ihr nehmt sehr stark den Antisemitismus in den Fokus. Vielleicht kannst du Einblicke geben, wie ihr sozusagen an diesem Kapitel auch diskutiert habt als Redaktion.
Das war natürlich das Kapitel, wo wir am meisten auch miteinander diskutiert haben. Und vielleicht noch als Ergänzung aber dazu, wir haben auch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, in den letzten Ausgaben ein eigenes Kapitel zu Antisemitismus gehabt. Das heißt, es ist jetzt gar nicht die Neuerung, dass wir auf einmal ganz viel dazu haben und vorher nichts hatten. Weil Antisemitismus existiert ja auch nicht erst seit dem 7. Oktober 2023, sondern existiert ja schon länger und existiert auch schon in Leipzig länger. Auch da kann man in unsere Chronik gucken. Es gibt immer wieder Vorfälle, auch da, keine Ahnung, der dritte Weg, der vorhin erwähnt wurde, der hat so relativ eindeutige Sticker. Es gab auch antisemitische Anfeindungen und Angriffe in Leipzig, jetzt nicht jeden Tag, aber auch genau diese Vorfälle gibt es hier in Leipzig, gibt es auch hier in der Region. Und deswegen war das auch schon immer für uns ein Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben und was auch in den Zuständen immer versucht wurde abzubilden. Ich würde aber schon sagen, dass sich der Antisemitismus seit dem 7. Oktober nochmal verändert hat und nochmal ein bisschen anders auftritt. Und das ist, glaube ich, das, was wir versucht haben, so ein bisschen abzubilden. Also in der Kapitel-Einleitung heißt es schon auch, Antisemitismus ist schon immer ein virulentes Thema, genau, hat sich aber nochmal verändert. Und nicht nur im Nahen Osten und mit dem Massaker der Hamas und dem militärischen Vorgehen der israelischen Armee in Gaza, sondern auch konkret hier in der Stadt. Es gab ja zahlreiche Demonstrationen, es gibt unzählige Social-Media-Beiträge und Veröffentlichungen von verschiedensten Akteuren zu diesem Thema. Und die Frage ist ja, was ist legitime Kritik, was ist Teil einer legitimen Auseinandersetzung und wo wird es problematisch, wo äußern sich Akteurinnen auch antisemitisch. Und das ist an der einen oder anderen Stelle gar nicht so einfach einzuordnen und das genau haben wir auch bei uns mehrfach diskutiert, genau wo die Grenze ist, beziehungsweise wie man das festmachen kann, weil der Anspruch bei uns ist ja tatsächlich nicht nur zu sagen, das ist antisemitisch, Punkt, sondern das inhaltlich einzuordnen und zu begründen, warum Dinge antisemitisch sind. Und ich finde da die 3D-Definition ganz praktikabel, die deckt jetzt überhaupt nicht alles ab, aber die kann man sozusagen in Bezug auf den israelbezogenen Antisemitismus anwenden. Da geht es um die Dämonisierung, die Delegitimierung und, jetzt habe ich das dritte glatt vergessen, könnte mir bestimmt helfen. Okay. Das muss ich gleich nochmal nachlesen, vielleicht fällt es mir auch gleich wieder ein. Da kann man so ein bisschen einordnen und gucken, wann sozusagen Äußerungen in Bezug auf den Nahostkonflikt als antisemitisch einzuordnen wären. Aber das ist sozusagen auch so ein bisschen so eine Behelfsbrücke. Man muss, glaube ich, sich immer ganz konkret angucken, in welchem Kontext sagt wer ganz konkret was. Und das haben wir auch versucht mit den Artikeln so ein bisschen zu machen. Da haben auch viele externe Akteurinnen und Gruppen was geschrieben und haben so ein bisschen ihre Perspektive auf so aktuelles Konfliktgeschehen auch in der Stadt geschildert. Also zum Beispiel im Kontext von so Hochschulen gibt es einen Artikel, wo das Spannungsfeld versucht wird, so ein bisschen zu beleuchten. Mhm.
Doppelstandards.
Ja, genau, danke.
Man begibt sich ja so ein bisschen auf das Gebiet innerlinker Debatte. Also Es kommt jetzt immer darauf an, wen man alles mit als links bezeichnen sollte. Bei den sogenannten K-Gruppen, also diesen Rotgruppen wie kommunistischer Aufbau oder so, die bezeichnen sich ja zumindest selbst so, vermutlich. Genau. Dahinter steht ja immer so die Frage, wie hältst du es mit Israel bzw. Palästina? Die Frage kann man wahrscheinlich seit dem 7. Oktober noch viel schwerer ausweichend antworten oder ich habe da wenig Ahnung zu oder so. Genau, es wird schwieriger, glaube ich. Genau, die Auseinandersetzungen an der Uni spielen ja wahrscheinlich auch schon so mit so ein bisschen auf diesem Feld. Wie fühlt ihr euch mit dem Betreten dieses Gebiets? Innerlinke Debatte Israel-Palästina.
Ich bin da so ambivalent damit, weil ich habe jetzt, glaube ich, gar kein großes Interesse, ich persönlich, diese innerlinke Debatte jetzt so weiterzutreiben, weil ich glaube, dass sie an vielen Stellen gar nicht fruchtbar oder gewinnbringend ist, sondern dass sich da Personen und Kontexte gegenüberstellen, wo oftmals so ein sinnvoller Austausch, so ein konstruktiver Austausch nicht so richtig möglich ist. Die Frage ist, glaube ich, aber, was der Gesprächsgegenstand ist. Ich glaube, dass es zum Nahostkonflikt sehr unterschiedliche Positionen gibt. Das finde ich prinzipiell auch legitim und total in Ordnung. Ich würde mir wünschen, dass wir in Bezug auf Antisemitismus so ein bisschen mehr Gemeinsamkeiten hätten und ein bisschen mehr geteiltes Verständnis. Aber das ist ja genau die Frage. Was ist denn eigentlich Antisemitismus? Wo fängt er an? Wie verstehe ich den? Wie definiere ich den? Und da sind sie ja auch alle schon sehr uneins.
Sie genau. Bundestag, ne?
Ja. Das macht es alles nicht einfacher. Und ich glaube aber, dass es total wichtig ist, trotzdem dieses Antisemitismus-Kapitel zu haben und dieses Thema zu haben in der Broschüre, weil das irgendwie nicht zu behandeln und das einfach wegzulassen, das würde sich auf jeden Fall falsch anfühlen, weil das ist ein relevantes Problem. Das ist in der Stadtgesellschaft, im öffentlichen Raum, zum Beispiel auf der Eisenbahnstraße, wo relativ viele Demonstrationen aus so einem Palästina-solidarischen Spektrum angefangen haben. Das ist an der Uni ein Thema, also das ist virulent in der Stadt, das kann man nicht einfach weglassen und rausstreichen.
Das stimmt. Nichtsdestotrotz, ich will das jetzt gar nicht mega vertiefen, gab es auch in Leipzig quasi schon eine von konservativer Seite forcierte Debatte, sozusagen Antisemitismus ist importiert, ne? So die Araber, die bringen uns hier den Antisemitismus, ne? Und diese Facette ist nicht so richtig vorhanden in der Broschüre, das ist jetzt aber keine Kritik, das ist mir nur aufgefallen, ne? Weil es diesen Debattenstrang tatsächlich im Stadtrat ganz intensiv gab, ne? Um den Migrantenbeiratsvorsitzenden.
Genau. Ja, na, die Debatte vom importierten Antisemitismus ist natürlich Quatsch, die ist natürlich rassistisch.
Genau,
weil Antisemitismus gab es und gibt es in der deutschen Gesellschaft schon immer, würde ich jetzt mal so kurz formuliert zuspitzen.
Naja.
Genau, deswegen ist es so ein bisschen absurd zu behaupten, dass das erst mit, keine Ahnung, 2015 oder wann auch immer aufgekommen wäre und dann ganz was ganz Neues ist. Das negiert ja sozusagen einfach so eine deutsche Geschichte. Und genau, es gibt eben dieses eine Kapitel Rassismus und es gibt dieses eine Kapitel Antisemitismus und selbstverständlich gibt es da Verschränkungen an der einen oder anderen Stelle oder gibt es so Überschneidungen oder vielleicht auch so zwei Seiten einer Medaille an der einen oder anderen Stelle. Genau, wir haben schon das auch diskutiert und haben überlegt, wie wir das irgendwie gut abbilden. Es gab auch noch zu anderen Themen so Debatten. Wir hätten eigentlich vermutlich noch 5 Artikel mehr machen können, aber genau, nicht alles klappt dann am Ende, weil es kommt ja auch mal drauf an, gibt es denn jemanden, der die was Gutes, was Substanzielles dazu schreiben kann, was auch gut zu unserer Broschüre passt. Und manche Sachen klappen dann tatsächlich auch nicht.
Dann ist jetzt noch die Ausgangsfrage. Wo und wie? Also die Broschüre zu haben ist. Die Vorstellung war ja schon, ne? Im vollen Haus.
Im sehr vollen Haus.
Uti Konnewitz, genau, die war schon letzte Woche. Und die Broschüre ist einerseits auf unserer Website zum Download, steht die zur Verfügung, also chronike.org. Da kann man genau einfach das PDF runterladen und da gibt es auch eine Übersicht über alle Auslagestellen. Bisher sind es 54, glaube ich, in der Stadt Leipzig und wir sind gerade dabei, das noch im Landkreis Leipzig und Landkreis Nordsachsen zu verteilen. Genau, wenn Leute irgendwo nicht in der Nähe wohnen oder gar nicht rankommen, verschicken wir das auch gerne auf Anfrage nochmal einzelne oder mehrere Exemplare. Und wenn es Leute gibt, die sagen, ach, hier bei meinem Späti um die Ecke oder in dem Buchladen, bei dem ich regelmäßig bin oder, da würde das eigentlich auch total gut hinpassen, dann könnt ihr gerne Bescheid geben. Dann, genau, treten wir gerne noch mit denen in Kontakt und versuchen das auch noch da auszulegen.
Ich wusste bisher nicht mal, dass es allgemein in Leipzig 54 Stellen gibt.
Wahnsinn.
Naja.
Gut verankert. Sehr empfehlenswert. Leipziger Zustände. Teil 7.
9.
Mensch.
Ja. Machen wir's rund.
Danke.
Danke. Wie geht die Redaktion mit Leuten um, die statt Chronicle eh Chronicle sagen?
Das,
Zunge raus. Da ist es wieder.
Julis Lieblingsstrafe.
Also es gibt tatsächlich selbst innerhalb unserer Gruppe Leute, die das unterschiedlich aussprechen. Von daher ist das wirklich kein Problem.
Gut, danke dir, Steve. Ja. Und viel Erfolg weiterhin, ne? Mhm.
Na, das war die Band, die man kennt.
Die hier noch nie lief, gleichzeitig.
Ja.
Ablief.
Richtig.
Auflief.
Ja. Ja.
Ja. Ihr hört das links drin der Radio. Wir haben gerade knappe 13 Minuten gesprochen über die neue Leipziger Zustände. Und jetzt verbleibt uns kaum noch Zeit für den kaum vorhandenen Rest.
Richtig. Für den Sachsensonntag.
So. Sachsensonntag. Wir haben ja schon ausführlich die Bundespolitik durchleuchtet. Ihr wollt noch über Sachsen reden.
Wir müssen jetzt auch, aber es hat ja eine gewisse Tradition.
Es lohnt sich schon, über Armin Schuster zu reden. Natürlich. Habt ihr diesen Tweet von Armin Schuster gesehen?
Welchen jetzt?
Es gab, glaube ich, heute einen über Rot-Grün und AfD, die die ganze Zeit sich verbünden, um die AfD zu, die CDU schlecht zu machen. Habt ihr das gesehen?
Nee.
Das war vollkommen irre, sag ich mal. Und dann mit so einer Anspielung auf Angela Merkel. Die an einem schuld sei. Ich suche das jetzt raus.
Warte mal, Angela Merkel ist schuld, dass SPD und Grüne sich gegen die CDU verbünden.
Armin Schuster.
Das ist doch eine Verschwörungstheorie.
Der wenige Tage vorher Merz flankiert hat.
Ja. Der auch ein völlig wahnsinniges Interview in der Leipziger Volkszeitung gegeben hat. Das war Anfang der Woche, ne?
Wie war das? Wir sind bereit zu liefern?
Wir sind bereit zu liefern und es geht aber um Menschen. Also er kann Menschen liefern für Abschiebungsflüge.
Ja, genau.
Das war der Wochenauftakt mit Armin Schuster.
Genau. Mhm. Gegen die Union hält eine stille Allianz aus Rot-Grün und AfD schon lange zusammen. Dass sich die Architektin dessen heute meldet, gemeint ist Angela Merkel, ist logisch und gut. Weil es uns ultimativ auffordert, jetzt zu stehen und diese Zweifrontenlage endgültig zu bereinigen. Das ist schon ein hohes Maß an...
Zwei Fronten? Ich finde auch immer gut, wenn man auf diese Militärsprache zurückgreift. Ich vermute schon, dass Armin Schuster mit seiner Armee jetzt Angela Merkel platt machen will.
Weiß ich nicht, ja. Er hat sich auf jeden Fall... Was irritiert schon, als er diese März-Vorschläge flankiert hat, ist, dass in Sachsen ja gerade Diskussionen laufen, die AfD wirklich rauszuhalten aus dem Regierungsgeschäft und aus dem Finden von Mehrheiten. Und ich finde, er macht so eine Figur, die das überhaupt nicht repräsentiert, sondern das Gegenteil eigentlich repräsentiert. Mhm.
Ist aber, glaube ich, auch wichtig als sächsischer Innenminister.
Ja.
Bei sowas frage ich mich, also manchmal frage ich mich wirklich, was in den Leuten, also warum denkt er, dass er diese Meldung absetzen muss?
Weiß ich nicht.
Das also
fragt man sich. Die Bärs.
Ja. Es ist an der Zeit.
Am Dienstag hat unter seiner Verantwortung, muss man ja so sagen, dafür eine Abschiebung aus Leipzig stattgefunden. Mhm. Ein Vater ist mit zwei Kindern abgeschoben worden, die Mutter und von der Mutter getrennt worden, eine georgische Familie. Die Mutter hat einen Hirntumor und muss hier behandelt werden. Genau, eine sehr dramatische Geschichte, die wirklich, also jenseits von moralischer Empörung sozusagen auch bestimmte Regularien verletzt, die sich diese Regierung selber gegeben hat. Ne? Also Familientrennung nicht vorzunehmen, bestimmte Krankheiten sozusagen müssen auch von Gesetze aus beachtet werden. Ist ja auch, sie ist nicht abgeschoben worden, weil sie nicht reisefähig war. Trotzdem ein Tabubruch. Ne? Und ja.
Wie viele Tabus kann man brechen, bis...
Bis
zur Wand.
Ja. Bis zur Wand, ja. Ist auch.
Dazu passt das ja Anfang der Woche, das ist nicht direkt Sachsen, aber die ersten Abschiebeflüge von Donald Trump initiiert, in dem Fall nach Kolumbien, nicht funktioniert hatten, weil die Flugzeuge keine Landeerlaubnis bekommen haben und die mussten wieder umdrehen in die USA. Und Donald Trump hat so reagiert, wie er immer reagiert, bei jedem politischen Problem. Er hat Kolumbien mit Strafzöllen gedroht, sollten sie das nochmal machen.
Sehr innovativ, ja.
Kolumbien übrigens verweigerte die Anflugerlaubnis mit der Begründung, dass Menschen kein Vieh seien und man so mit Menschen nicht umgehen darf.
Mhm. Ja gut, das ist aber Sozialismus.
Mhm. Achso, ja, das ist sicherlich Sozialismus. Worauf hat Donald Trump heute wieder so reagiert? Ach so, natürlich, auf das schwere Flugzeugunglück.
In Washington, oder was?
Ja.
Washington.
Mhm. Wofür die Diversitätsrichtlinien bei der Einstellung verantwortlich wären, ne?
Ja. Klar.
Ja.
Vielleicht könnte man Strafzölle
gegen die Flugwacht-Ausbildungs...
Flugwacht.
Wie heißt es?
Ja, Lotsen. Ja, bitte.
Ja.
Müssen Sie selber wissen.
Ja. Donald Trump ist ein großer Sachse, könnte man manchmal denken.
Und die EU überlegt, Soldaten nach Grönland zu schicken. Es sind wunderbare Zeiten.
Sind's.
No? Gibt's Termine?
Na, viele. Morgen wird demonstriert in Leipzig, nachdem gestern schon demonstriert wurde. Mhm. Gegen die Brandmauer. Wir sind die Brandmauer. Ich habe keine Ahnung.
Ja, es gab sehr viel Pappmaché, also im Sinne von Brandmauer Pappmaché. Und es sollen so 5.000, 6.000 Leute gewesen sein.
5.000 bis 6.000 Leute in Leipzig?
Ja.
Ja?
Ja.
Ich habe mehrere hundert gelesen und in Dresden waren es
aber. Das ist aber die Meldung der Leipziger Zeitung. Ja,
mit und mehrere hundert kriegst du aber nicht in August einen Dingsplatz.
Okay, Marktplatz voll. Es handelt sich um einen Telefonstreich der Leipziger Zeitung, habe ich gelesen. Die Polizei hat gesagt, mehrere tausend sogar.
Ist nicht der Begriff Brandmauer selber von Merz konstruiert? Wer hat den erfunden?
Boah, das ja. Hm.
Aber Merz hat ihn auf jeden Fall gebraucht.
Ja.
Darauf bezieht sich ja Merkel wiederum. Die heute überraschend oft in der Sendung erwähnte Angela Merkel. Mhm.
Sie war auch im Bundestag, hat sich auch versteckt. Mhm. Also ich glaube, sie hat ja auch ein Büro dort.
Naja, das sind Details.
Genau, morgen, 15 Uhr am Leuchtenplatz, wird demonstriert.
Ich vergesse immer, worauf ich noch hinweise. Achso, war jemand bei 10 Jahre Legida? Das war nämlich eine Veranstaltung, die Tage stattgefunden hat.
Eine Veranstaltung von Legida, oder?
Nein.
Ja, klar.
Königin Eber vorgeladen, unter anderem.
Ja, eine
und Veranstaltung, das Anschlussbündnis. Überraschung.
Die dazu führte, dass der Neonazi Roland Ulbricht, der Faschist Roland Ulbricht, im Stadtrat eine lange Rede gehalten hat über die Moritz-Bastei, die solche Veranstaltungen zulässt und das eigentlich nicht geht. Wirklich, das war so ein Anlass, ja.
Macht er da jetzt demnächst einen Antrag mit der BSW zusammen, dass die Moritz-Bastei nicht mehr gefördert werden soll?
Ja.
Ja, ich war wie immer kurz schockiert im Sinne, ach, das ist schon wieder 10 Jahre her. Und naja.
Wir können Steven nochmal fragen, wenn ist er was so zur Sendung sagen will, zum Podium.
Wie war's denn, Steven?
Es war ein guter Rückblick, würde ich sagen. Also es ging nochmal darum zu gucken, was war denn eigentlich damals vor 10 Jahren, wie war so die Ausgangslage, woraus hat sich Legida eigentlich entwickelt, also als Ableger von Pegida, wie ist das hier in der Stadtgesellschaft angenommen, angekommen, wie war das auch mit dem Gegenprotest und genau, wie ist das eigentlich inhaltlich einzuordnen?
Im linksdrehenden Radio ist der Begriff Gegenprotest verboten.
Ich wollte auch gerade sagen, der ist in dieser Zeit erfunden worden, glaube ich.
Ja, das stimmt.
Wie würdet ihr das bezeichnen?
Protest gegen Legida?
Okay, das ist jetzt ein Nebenpfad.
Und ich würde auch sagen, das war so ein bisschen, okay, ja krass, ist schon 10 Jahre her. Die Struktur, so wie es sie damals gab, gibt es heute nicht mehr, die hat keine Relevanz mehr. Und was aber sich mit Legida geändert hat oder mit dieser Zeit geändert hat, ist so eine rechte Dauermobilisierung, so ein rechter Dauerprotest, den es vorher einfach so nicht gab. Es gab es in der Quantität nicht, es gab es in der Qualität nicht. Mit Legida ist einfach dieses... Jede Woche ist irgendein rechter Straßenprotest. Das hat sich in der Stadt damals etabliert, beziehungsweise auch in den umliegenden Landkreisen ist es ja ungefähr in der Zeit aufgekommen. Das ist tatsächlich eine sehr relevante Veränderung. Das denkt man heute gar nicht mehr. Heute ist das ja der Normalzustand, aber vor 2014 war das mal anders.
Guter Punkt.
Da gab es immer so Eruptionen, ne? So Schönefeld, mal so ein paar Wochen, keine Ahnung, so
Herde. Weißt du noch, womit sich Legida beim letzten Mal verabschiedet hat? Was sie angekündigt haben, was sie ab jetzt machen wollen?
Ich habe irgendwas wie Kabarett oder sowas im Kopf.
Ja, das ist korrekt. Sie wollten haben auf der Bühne angekündigt, dass sie ab jetzt Kabarett machen wollen.
Sehr schön.
Damit hast du den LDR-Rätselpreis gewonnen.
Und dann kam Corona, oder irgendwann kam Corona.
Daran lag es bestimmt, Wir haben noch wenige Sekunden und sagen vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Danke, Steven.
Alles sowas.
Das war's, Linkszeit Radio.
Jetzt kommt eine Dub Night, vermutlich eine Radioshow. Night Dub. Dub Night.
Nap Night.
Night Dub.